Wir haben gesehen, wie der Prophet Samuel Saul gesalbt hat mit einer Ölflasche, Kapitel 10, Vers 1, was schon ein Vorzeichen war, dass dieses Königtum schließlich zusammenbrechen würde, weil es nicht von Gott her kam, sondern von den Menschen her. Und wir haben gesehen, wie Samuel in Mizpah noch einmal dem Volk vorgestellt hat, in Kapitel 10, Vers 19, ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus all eurem Unglück und euren Drangsalen errettet hat. Und habt zu ihm gesagt, einen König sollst du über uns setzen. Und da, in Mizpah, wurde schließlich durch das Los Saul bestimmt. Es erstaunt vielleicht, wie kann man durch Los den Willen Gottes erfahren. Aber das war im Alten Testament wiederholt so, dass Gott das Los so führen konnte, dass es eben seinen Willen ausdrückte. Und das letzte Mal, wo wir in der Bibel finden, wie der Wille Gottes durchs Los erkannt wird, wo war das? Ja, da vorne, Apostelgeschichte. Das kommt ja wie aus dem Maschinengewehr. Apostelgeschichte 1. Und zwar war das im Zusammenhang mit dem Problem, dass der Apostel Judas wegfiel. Und er musste ersetzt werden, denn die Apostel waren ja bestimmt als Apostel Jesu Christi für die 12 Stämme Israels. So wie dann später im Kontrast dazu der Apostel Paulus gewählt wurde als Apostel Jesu Christi für die Nationen. Übrigens, wenn ich so betone, Apostel Jesu Christi, das ist wichtig, weil im Neuen Testament wird an gewissen Stellen das Wort Apostel, das ja auf Griechisch bedeutet Gesandter, wird auch verwendet im Sinn von Missionar und wird dann an gewissen Stellen auch für solche verwendet, die außerhalb des Kreises der 12, für die 12 Stämme Israels und von Paulus, der einzige Apostel, für die Nationen. Und um das ganz klar zu differenzieren, muss man sagen, diese 12 für Israel und Paulus für die Nationen werden genannt Apostel Jesu Christi. Im Kontrast zu nur Apostel. Oder an einer Stelle Abgesandte von den Gemeinden. Aber das sind Abgesandte von Jesus Christus mit einer ganz speziellen Autorität im Blick auf die Grundlegung der Gemeinde. Und nun, Judas fiel weg. Er musste ersetzt werden und das geschah durchs Los. Ich lese Apostelgeschichte 1, Vers 24. Und sie beteten und sprachen, du Herr, Herzenskenner aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du erwählt hast, das Los dieses Dienstes und Apostelamtes zu empfangen, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und sie gaben ihnen Lose und das Los fiel auf Matthias. Und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Und so waren es wieder 12 Apostel, aber ganz klar, der 12. war bestimmt durch den Herrn und zwar durchs Los. Aber dann im nächsten Vers, Kapitel 2, Vers 1, und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, da waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen. Der Heilige Geist wurde ausgegossen über die Gläubigen, die Gemeinde entstand und von da an finden wir das Los nie mehr. Das war also für die Zeit, wo Gott eben nicht den Heiligen Geist seinem Volk, das heißt den Gläubigen, gegeben hat, sondern der Heilige Geist kam auf Propheten und konnte auch wieder von Propheten weggehen und wiederkommen. Aber in der Gemeinde ist es ganz anders. Der Jesus sagte schon in der Abschiedsrede in Johannes 14, der Heilige Geist wird kommen, er wird in euch sein, Er wird in Ewigkeit bei euch sein. Das ist unfasslich, was wir haben. Und nun ist alles anders, was die Führung anbetrifft. Und wir können auch kurz aufschlagen, Römer 8, da wird der Normalfall gezeigt, wie Gott führt. Heute, seitdem die Erlösten den Heiligen Geist bleibend und innewohnend haben. Römer 8, Vers 14. Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, besser als mit unserem Geist, ist zu übersetzen, bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Nun, es geht mir um Vers 14, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden. Und die griechische Verbform ist hier ein sogenannter Durativ, also eine Verbform, die ausdrückt, die Handlung ist fortdauernd oder wiederholt. Das heißt, hier wird der Normalfall gezeigt, dass die Erlösten heute durch den Geist Gottes geleitet werden. Und der Geist Gottes kann unserem Geist, das ist unser Bewusstsein und unser höheres Denken, kann er sich bezeugen. Und so gibt der Heilige Geist eben dieses innere Bewusstsein, diese innere Sicherheit, Überzeugung ins Herz und so leitet er. Und darum brauchen wir kein Los. Das ist ein Vorteil. Aber im Alten Testament war das so und darum in 1. Samuel 10 dieses Loswerfen hat ja genau die Prophetie von Samuel bestätigt, dass eben Saul Fürst über Israel werden sollte. Das Los haben wir gesehen, 1. Samuel 10 fiel zuerst aus den 12 Stämmen auf den Stamm Benjamin, 10 Vers 20, dann auf die Familie Matri und dann wurde aus dieser Stammesfamilie Saul selbst getroffen. Aber das war auch sonst so. Schlagen wir auf, 3. Mose 16, da geht es um den Yom Kippur, den großen Versöhnungstag im Herbst. Da mussten zwei Ziegenböcke, vor den Hohenpriester gestellt werden. Und es musste entschieden werden, welcher Bock geht als Azazel. Das ist übrigens ein Wort, das so oft mysteriös behandelt wurde. Im Prinzip ist es ganz einfach. Az, es, heißt auf Hebräisch Ziege. Und Azal ist das Wort für weggehen. Also der Azazel, das ist der Bock, der weggeht in die Wüste als Sündenbock. Und der andere Bock, das war der Bock für den Herrn. Er wurde geschlachtet und sein Blut musste von einem hohen Priester ins Allerheiligste gebracht werden. Nun, welcher Bock sollte diese und welcher jene Funktion übernehmen? 3. Mose 16, Vers 7. Und er soll die beiden Böcke nehmen und sie vor den Herrn stellen an den Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und Aaron soll Lose werfen über die beiden Böcke. Ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel. Wie hat man das praktisch gemacht? Dem Hohenpriester wurde eine Box gereicht. Er musste mit beiden Händen gleichzeitig hineingreifen. Da waren Lose drin. Und die konnte man aufklappen. Also er ergriff die beiden Lose und hat sie dann auf die beiden Köpfe der Ziegen gelegt und dann wurde das feierlich geöffnet, das Los. So aufgeklappt. Auf dem einen stand L'Adonai für den Herrn und auf dem anderen L'Azazel für den Bock, der weggeht. Und es ist interessant, man hat im Judentum festgehalten, wenn das Los für den Herrn in die rechte Hand kam, war das ein Zeichen, dass der Herr das Opfer am Yom Kippur annehmen will. Aber im Talmud, das ist das wichtigste theologische Werk im Judentum, nach der Bibel, dort steht im Traktat Yoma 38b, 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels. Aber im Shana, Lifnei Chorban Habayit, 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels, kam das Los nicht mehr in die rechte Hand. Wenn das jemand abtun würde als rabbinische Fantasie, muss man sagen, aber wie ist sowas möglich? Das wäre ja das totale Eigentor. Der Tempel wurde zerstört im Jahr 70. Aber der Talmud hält fest, in den 40 Jahren davor kam das Los nicht mehr in die rechte Hand. Das heißt, Gott hat die Opfer seit dem Jahr 30 abgelehnt. Und dann hörten sie auf, und das bis heute, denn der Tempel konnte ja bis heute nicht mehr aufgebaut werden, und Yom Kippur kann man nur durchführen im Tempel. Das ist ja unglaublich. Also 70 minus 40 gibt 30. Aber gemäß der genauen Chronologie der Evangelien ist der Herr Jesus, hat er begonnen zu predigen im Jahr 29, nämlich im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Augustus starb 14 nach, 15 dazu, gibt 29. Und die Evangelien machen klar, dass der Herr Jesus 3 Jahre gedient hat in der Öffentlichkeit, also 29 bis 32. Aber im Jahr 30, also genau ein Jahr nach Beginn seines Dienstes, da sind wir in Markus 3. Und dort haben die Führer des Volkes zum ersten Mal beschlossen, ihn umzubringen. Ab diesem Jahr, mit dem Beschluss im Jahr 30, er muss sterben, er ist nicht der Messias, kam das Los immer links. Und man wusste, Gott nimmt das Opfer des Yom Kippurs nicht mehr an. Das ist schon dramatisch. Aber das hilft, solche Dinge muss man erwähnen im Gespräch mit orthodoxen Juden und auch mit Säkularen. Weil auch die erreicht man über die Schiene ihrer Tradition. Und kann zeigen, ja natürlich, Jesus Christus ist eben die Erfüllung der Prophetie auf den Messias. Und weil er abgelehnt wurde, wurden die Opfer dann auch abgelehnt. Und wenn jemand sagt, ja, das war vielleicht Zufall. Okay, dann kann man zu Hause üben. Ein Euro, nimmt ein Euro-Stück und 40 Mal Zahl. Ja, das geht eine Weile. Also es gibt eine fantastische Zahl. Man kann das ja berechnen mit 1 durch 2 hoch n. Also n ist in diesem Fall 40. 2 hoch 40 kann man ausrechnen auf dem Taschenrechner. Das gibt eine Zahl. Einfach durch Zufall unmöglich. Ja, so viel noch zu dem Thema Loswerfen im Alten und Neuen Testament. Und wir gehen nun zurück zu 1. Samuel. Und kommen zu Kapitel 11. Und Nahas, der Ammoniter, zog herauf und belagerte Jabes Gilead. Und alle Männer von Jabes sprachen zu Nahas: Schließ einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienen. Das haben wir gestern Abend schon angeschaut. Jabes Gilead hat eine ganz unrühmliche Vergangenheit. Das war diese Stadt, die im Zusammenhang mit diesem Gräuel, der in Gibea, also in der Stadt, aus der Saul kam und die erwähnt wird in Kapitel 10, Vers 26, in der Zeit von Richter 19 bis 21, dem Bösen gegenüber neutral sein wollte. Und Neutralität gegenüber dem Bösen, das geht nicht, aus Gottes Sicht. Das war Jabes Gilead. Und jetzt sehen wir wieder eine unrühmliche Situation. Ausgerechnet diese Stadt wird durch den Feind belagert. Ja gut, das kann sein. Der Feind hasst das Volk Gottes und er will es angreifen, wo er kann. Aber schon traurig, wenn wir lesen, und alle Männer von Jabes sprachen zu Nahas, schließe einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienen. Die waren also bereit, einen Kompromiss mit dem Feind zu machen. Und glücklicherweise war der Feind so bösartig, dass er eine Forderung stellte, die einfach nicht zu erfüllen war. Aber Nahas, der Ammoniter, sprach zu ihnen: Unter dieser Bedingung will ich einen Bund mit euch schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit eine Schmach auf ganz Israel lege. Muss ich vorstellen, ein Bund, da wird abgemacht, jawohl, wir sind bereit, das rechte Auge wird ausgestochen, natürlich ohne Anästhesie. Schrecklich, nicht wahr? Und das brachte sie dazu, dass sie wenigstens dachten, nein, wir müssen eine andere Lösung finden. Nahas der Ammoniter, woher kommt er? Ammon war einer der zwei durch Blutschande entstandenen Söhne von Lot. Die Ammoniter kommen von einem Sohn und die Moabiter von dem zweiten Sohn. Die Ammoniter haben dann als Nachkommen von Lot das Siedlungsgebiet gewählt im heutigen Norden von Jordanien, also nördlich vom Toten Meer, da wo auch die Stadt Amman sich befindet. Und Amman kommt noch von Ammon. Das ist also das war die Hauptstadt der Ammoniter schon. Und Moab, die Nachkommen von Moab, die haben das Siedlungsgebiet gewählt, auf der anderen Seite des Toten Meeres, von Israel aus gesehen, auf jordanischem Boden, auf dem Hochplateau entlang des Toten Meeres. Ja, und wenn man sich überlegt, woher kam das? Abraham wurde ja berufen, aus Ur in Chaldäa auszuziehen. 1. Mose 12, 1 bis 3. Und Gott sagte ihm: Geh aus deines Vaters Haus und aus deiner Verwandtschaft. Er war gehorsam, er zog aus, aber er nahm Lot mit. Und das war sein Neffe. Den hätte er nie mitnehmen sollen. Er nahm ihn trotzdem mit. Und darum war Lot am falschen Ort. Und er hatte dann gewählt, in Sodom Wohnsitz zu nehmen. Und das hat eben auch seine Töchter verdorben. Das heißt nicht, wir dürfen nicht in einer Welt leben, die verdorben und gefährlich ist. Aber wir sollten dort wohnen, wo der Herr uns haben will. Und wenn man eben dorthin reist, wo der Herr uns gar nicht haben will, dann kann man nicht mit der gleichen Bewahrung rechnen, wie wenn der Herr eben uns am richtigen Ort hat. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Daniel. Daniel wurde deportiert nach Babylon. Aber das hat er nicht selber gewählt. Und da hat man ihn ausgewählt, er muss an der Uni dort studieren. 6 Semester. 3 Jahre. Und die Schriften der Chaldäer studieren. Und da ist so viel Übles in diesen Schriften drin. Ja, und das hat er nicht als Spaß gewählt. Und er hat in seinem Herzen vorgenommen, Daniel 1, Vers 8, sich nicht zu verunreinigen in Babel. Und so hat der Herr ihn bewahrt. Und das ist auch eine Ermutigung, wenn wir Kinder haben, die in der Schule in einem Umfeld sind, das ganz schwierig und gefährlich ist. Wenn wir sehen, es ist wirklich der Weg, dass sie diese Ausbildung machen müssen und sie beschäftigen sich mit manchen Dingen nicht einfach aus Spaß, sondern möchten den Weg mit dem Herrn gehen, dann können wir mit Bewahrung rechnen. Aber wenn einer sich sagt, ja, aus Spaß, ich beschäftige mich gerne mit der deutschen Literatur und dazu gehört auch zum Beispiel die moderne Literatur, die ist so übel. Also wenn ich bei meinen Kindern, bei unseren Kindern muss ich sagen, Verzeihung, das geht gar nicht, bei unseren Kindern gesehen habe, womit die dann in der Literatur konfrontiert wurden, Ich meine, ich selber hatte schon so gewaltige Gewissensprobleme. Und dann die Kinder noch schlimmere Sachen. Aber wenn man wissen darf, das ist wirklich der Weg des Herrn und sie sollen diese Ausbildung machen und sie möchten mit dem Herrn den Weg gehen, dann kann man rechnen mit Bewahrung. Aber bei Lot war das eben so, der ging einen falschen Weg. Und so wurden seine Töchter eben in Sodom durch den Einfluss verseucht. Und darum hatten sie die Idee, ihren Vater mit Alkohol zu betäuben. Und die bekamen je ein Kind von ihrem Vater. Es ist so hässlich, nicht wahr? Und daraus entstanden die Ammoniter. Und sie wurden zu Todfeinden Israels. Schon dramatisch zu sehen, was eben ein Fehler von einem Vater Abraham, der Lot mitnahm, eben bewirken konnte in späterer Zeit. Und jetzt sehen wir da, Nahas der Ammoniter belagert die Leute von Jabes Gilead. Und er schließt einen so üblen Bund vor. Aber dann lesen wir in Vers 3, und die Ältesten von Jabes sprachen zu ihm, lass uns 7 Tage, und wir wollen Boten in alle Grenzen Israels senden. Und wenn niemand da ist, der uns rettet, so wollen wir zu dir hinausgehen. Und die Boten kamen nach Gibea Saul und redeten diese Worte zu den Ohren des Volkes. Und das ganze Volk erhob seine Stimme und weinte. Das zeigt auch den geistlichen Zustand. Die weinen einfach, aber die sehen auch keine Lösung. Aber dann geht es weiter und siehe, Saul kam vom Feld hinter den Rindern her. Und Saul sprach, was hat das Volk, dass sie weinen? Und sie erzählten ihm die Worte der Männer von Jabes. Und jetzt kommt das Entscheidende. Da geriet der Geist Gottes über Saul. Jetzt haben wir wieder das Wort geraten. Die Elberfelder hat eben einen Unterschied gemacht, wo bei anderen gesagt wird, der Geist Gottes kam auf jemanden. Aber hier Zalach ist gut übersetzt mit geriet. Das wird ja auch, wie ich schon gesagt habe, wiederholt verwendet für Simson. In der Geschichte von Simson, Richter 13 bis 16. Und dieses Geraten drückt aus, dass da ein Widerstand überwunden werden muss. Simson war ein durch und durch fleischlicher Mann. Natürlich seine langen Haare als Nazirer, die drückten aus völlige Hingabe an Gott. Und dort wird quasi durch das äußere Zeichen gezeigt, Hingabe an Gott bewirkt Kraft. In der Übertragung, wirkliche Herzenshingabe an den Herrn rüstet uns aus mit Kraft für den Dienst. Aber bei Simson war das alles symbolisch und äußerlich. Aber seine innere geistliche Verfassung war katastrophal. Und darum lesen wir auch bei Simson, dass der Geist Gottes über ihn geriet, weil da ein fleischlicher Widerstand im Herzen war, der überwunden werden musste. Und bei Saul, haben wir wiederholt schon gesagt, sehen wir, er war nicht bekehrt und er war nicht wiedergeboren. Und darum heißt es hier, der Geist Gottes geriet über Saul, als er diese Worte hörte. Und wir haben schon gesehen, in Kapitel 10, als der Geist Gottes über ihn geriet, da wurde er ein ganz anderer Mensch. Er wurde so, wie er gewesen wäre, wenn hätte er sich bekehrt. Und dann lesen wir, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. In Jakobus 1 lesen wir, der Zorn eines Mannes bewirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Aber es ist wichtig, das ist der Zorn eines Mannes, wenn das von uns auskommt. Aber es gibt den heiligen Zorn. Das kennen wir von Mose, als er vom Berg herunterkam mit den Gesetzestafeln und sah, wie Israel in die Sünde des goldenen Kalbes gefallen war. Das war ein heiliger Zorn. Aber aufgepasst, in Epheser 4 werden wir zum Zorn aufgerufen. Ich sage es jetzt ein bisschen überraschend, nicht wahr? Aber, eben das Wort aber ist ein sehr wichtiges Wort, an der richtigen Stelle. Schlagen wir auf, Epheser 4. Ich lese es zusammenhangs wegen ab Vers 25. Da geht es darum, auch in den Versen davor, dass man den alten Menschen bei der Bekehrung abgelegt hat, alles, was mit dem alten Leben zusammenhängt, und den neuen Menschen angezogen. Also das, was Saul hätte sein sollen, ein anderer Mensch, ein neuer Mensch. Aber dann Vers 25, deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. Und jetzt kommt's. Zürnt und sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt nicht Raum dem Teufel. Sehen wir, das ist ein Zitat aus dem Psalmen. Zürnt und sündigt nicht. Und zürnt ist ein Befehl, ein Imperativ. Also seid zornig. Aber es wird gleich hinzugefügt, und sündigt nicht. Im Zorn führt so leicht zur Sünde. Und darum sagt Jakobus 1 ganz allgemein, eines Mannes Zorn, und es ist bei den Männern eine größere Gefahr, zornig zu werden. Ich weiß, Frauen können auch unglaublich zornig werden. Aber Männer viel leichter und stärker, so pauschalisiert. Aber darum wird gewarnt, eines Mannes Zorn bewirkt nicht die Gerechtigkeit. Man muss also sehr selbstkritisch sein, wenn man merkt, jetzt kommt der Zorn. Ist das wirklich nicht aus dem Fleisch, aus der sündigen Natur, oder ist das wirklich, wirklich vom Herrn? Und darum wird hier zitiert, zürnt und sündigt nicht. Und dann wird gleich hinzugefügt, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Wenn es unser Zorn ist, dann ist es sowieso falsch. Und da müssen wir schauen, dass wir das am gleichen Tag noch in Ordnung bringen. Darum soll die Sonne nicht untergehen. Gut, manche Ehepaare, die diskutieren dann ein paar Stunden noch in der Nacht. Die Sonne ist schon unten. Aber es ist gut so, wenn man das Problem möglichst eben noch am gleichen Kalendertag löst. Ja, aber darum haben wir diese Sicherstellung hier. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und gebt nicht Raum dem Teufel. Das heißt, man kann also durch den falschen fleischlichen Zorn, kann man dem Feind im Herzen Raum zum Wirken geben. Und das darf auf keinen Fall sein. Und interessant, das wird gesagt an die Heiligen von Ephesus. Kapitel 1, Abvers 1. Also, zürnt und sündigt nicht. Aber hier sehen wir den Zusammenhang, der Geist Gottes gerät über Saul und sein Zorn entbrannte. Das war ein göttlicher Zorn. Und er nahm ein Joch Rinder und zerstückelte sie und er sandte die Stücke durch Boten in alle Grenzen Israels und ließ sagen. Es schaudert mich fast, wenn ich das so lese. Warum? Weil das erinnert an diese ganze Geschichte in Gibea. Und da sind wir in Gibea. Nicht wahr? Wo diese Frau vergewaltigt und getötet wurde. Und der Ehemann hat dann, ja, ich wage es fast nicht zu sagen, er hat die Leiche in 12 Stücke zerstückelt und an allen 12 Stämmen etwas geschickt, um sie quasi aufzurufen, jetzt müsst ihr dieses Böse bestrafen. Und das führt ja dann zu diesem Bürgerkrieg, wo sie ganz falsch gehandelt haben. Und sie haben ja den Stamm Benjamin fast ausgerottet. Nicht wahr? Es gibt manche Leute, die sagen, warum werden in der Bibel so schreckliche Dinge berichtet? Wie ist das möglich? Nun, ich habe diesen Satz schon gestern gesagt, aber ich wiederhole nochmals. In dem Buch der Richter geht es über die Zeit von Othniel, dem ersten Richter, bis Simson Nummer 14. Und das endet in Kapitel 16. Und was wir dann ab Kapitel 17 bis 21 haben im Buch der Richter, ist eigentlich nur ein Anhang. Zeitlich greift sogar der erste Anhang, das sind zwei Anhänge, 17, 18 und 19 bis 21, greift das sogar zurück bis in die Anfangszeit der Richter. Aber in Kapitel 17 und 18 wird gezeigt, wie der Götzendienst Eingang fand. Ganz früh. Nach der Landnahme unter Josua. Und das war ein Bruch mit Gott. Götzendienst ist ein Bruch mit Gott. Und die Kapitel 19 bis 21, das sind die Kapitel mit dieser Schandtat von Gibea und der Neutralität von Jabes Gilead. Und da erfahren wir, der Bruch mit Gott, siehe Kapitel 17 und 18, führt zum Bruch mit dem Menschen. Und zwar geht es hier um Ehebruch, Massenvergewaltigung, Mord, Krieg, Menschenraub. Die Bibel zeigt eben, wie die Realität ist. Und darum spricht sie über diese Dinge, muss sie sprechen, aber wenn man bedenkt, mit welcher Knappheit berichtet wird, das ist das Eindrückliche. Menschen würden aus dieser Geschichte ein Buch machen mit 480 Seiten. Ja, so eine typische Romanlänge, ja. Diese dicken Wälzer und alles stimmt gar nicht. Ist alles erfunden, alles Fiktion. Ich frage mich manchmal, meine Zeit vergeuden für einen Roman. Und ist alles erfunden. Der Autor fühlt sich quasi wie der Schöpfer, der seine Figuren formt und macht und sie das sagen lässt, was er sagen will. Ja, also, das Wort Gottes ist so anders. Und es beschreibt die Dinge knapp, so viel wie nötig, aber nicht zu viel. Und das, was beschrieben wird, ist eigentlich so wie eine Federzeichnung. In diesen drei Kapiteln wird eine knappe Beschreibung gemacht, aber es ist gegeben zu unserer Belehrung, damit wir sehen, wie böse das menschliche Herz ist. Und wenn der Bruch mit Gott vollzogen wird, dann geschieht genau das, was wir in unserer Gesellschaft heute erleben. Das ist ein Bruch mit dem Menschen. Und die Familie ist im Visier, um die Familie und die Ehe kaputt zu machen. In einer solchen Welt leben wir. Und darum müssen wir durch das Wort Gottes ausgerüstet werden und darum berichtet das Wort Gottes, aber in einer sehr knappen Form darüber. Und das wird uns eben hier gezeigt in den letzten Kapiteln des Buches der Richter. Und wie gesagt, Saul zerstückelt hier Rinder, die er geschlachtet hat. Aber es erinnert wieder an diese schreckliche Sache in Gibea, damals im Buch der Richter. Nun sehen wir, jetzt nochmals Vers 7, und er nahm ein Joch Rinder und zerstückelte sie und er sandte die Stücke durch Boten in alle Grenzen Israels und ließ sagen, wer nicht auszieht hinter Saul, und hinter Samuel her. Interessant, es geht nicht nur um Saul. Samuel ist immer noch da. Dessen Rindern wird so getan werden. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk und sie zogen aus wie ein Mann. Und er musterte sie in Besek. Und die Kinder Israel waren 300.000. Und die Männer von Juda waren 30.000. Eine unglaubliche Armee. Und sie sprachen zu den Boten, die gekommen waren, so sollt ihr zu den Männern von Jabes Gilead sagen, morgen, wenn die Sonne heiß scheint, wird euch Rettung werden. Und die Boten kamen und berichteten es den Männern von Jabes. Und sie freuten sich. Und die Männer von Jabes sprachen, morgen werden wir zu euch hinausgehen und ihr mögt uns tun, nach allem, was gut ist in euren Augen. Und es geschah. Am nächsten Tag, da stellte Saul das Volk in drei Abteilungen auf und sie kamen mitten in das Lager bei der Morgenwache und schlugen Ammon bis zum Heißwerden des Tages. Und die Übriggebliebenen wurden zerstreut und es blieben unter ihnen nicht zwei beieinander. ein gewaltiger Sieg, eine gewaltige Befreiung. Und zwar durch König Saul. Aber wir müssen bedenken, weil der Geist Gottes über ihn geriet, kam das so. Genau wie wir das eben schon in dieser Vorausschau, kann man sagen, auf seinen Dienst gefunden haben, Kapitel 10, wo Saul die Grundsätze lernen sollte, aus diesen Vorzeichen, die Samuel ihm gesagt hatte, wovon ein gottgesegneter Dienst als König abhängt. Und da war ja eine Lektion mit der Schar der Propheten, wenn der Geist Gottes über ihn gerät und er die Lieder zur Ehre des Herrn singt. Aber eben, das war nicht von Herzen, das war äußerlich. Und hier sehen wir, solange da eine Gemeinschaft war zwischen ihm und Samuel, der wirklich mit dem Herrn in Gemeinschaft lebte, da ging das gut. Aber wir werden dann im Weiteren sehen, in den kommenden Kapiteln, wie diese Gemeinschaft völlig in Brüche geht. Und dann zerbrach gewissermaßen auch das Reich von König Saul. Aber diese Verbindung mit Samuel, der ja so vorbildlich war, wie ich schon gestern gesagt habe, der war nicht eifersüchtig, sich so für Saul einzusetzen. Obwohl es ja eigentlich mit jedem Schritt bedeutete, jetzt bin ich abgesägt, jetzt bin ich nicht mehr wirklich in der Funktion als Richter, jetzt übernimmt er meine Aufgabe. Und ich weiß, dass er eigentlich gar nicht fähig ist dazu, weil er der Mann nach dem Herzen der Menschen und nicht der Mann nach dem Herzen Gottes ist. Aber unglaublich, wie er da zurückstehen konnte und wusste, jetzt muss es so sein. Und da finden wir also diesen gewaltigen Sieg. So wäre es gekommen, wenn alles eben in Gemeinschaft mit dem Herrn geschehen wäre. Aber es war nur so, weil Samuel mit dabei war, mit Saul zusammen, und weil der Geist Gottes eben in unverdienter Gnade wirkte, obwohl Saul dazu eigentlich gar nicht ein offenes Herz, wirklich offenes Herz hatte. Jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause und fahren dann weiter.